Wenn jetzt ein reiner Mikronährstoffmangel die Ursache für den Haarausfall ist, dann kommen die wieder. Und zwar auch relativ zügig.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Haarausfall ist ein Thema, das viele Menschen betrifft und oft große Unsicherheit und Frust auslöst. Die Ursachen sind vielfältig, von genetischen Faktoren über Hormonschwankungen bis hin zu Stress und Ernährungsdefiziten. Doch was steckt wirklich hinter dem Verlust der Haare und welche Möglichkeiten gibt es, um Haarwachstum zu fördern und die Gesundheit der Kopfhaut zu unterstützen? Dr. Marie Erti ist eine erfahrene Ärztin und Expertin für ganzheitliche Medizin. In ihrer Praxis Deni Medic in Düsseldorf kombiniert sie schulmedizinisches Wissen mit naturheilkundlichen Ansätzen, um individuelle und nachhaltige Lösungen für ihre Patientinnen zu finden. Mit ihrem breiten Fachwissen und ihrer einfühlsamen Herangehensweise hat sie sich als vertrauenswürdige Ansprechpartnerin in den Behandlungen von Haarausfall etabliert. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Marie Erti.
Hallo Nils.
Marie, du bist extra aus Düsseldorf da, hier in Berlin, und ich freue mich sehr drüber. Und deswegen frage ich dich, was hast du eigentlich letzten Sonntag gemacht?
Diesen jetzt oder den davor?
Gestern.
Gestern. Okay, gestern habe ich nur geschlafen. Das war ein ganz entspannter Sonntag, weil normalerweise habe ich meine Brut um mich rumherum, die mich dann auch auf Trab hält sonntags morgens.
Du hast 5 Kinder,
ne? Ja. Was ich aber auch wirklich sehr, sehr genieße, vor allem die Jüngste kommt immer als erstes, Teenager kommen ja erst in den Mittagsstunden, aber wir waren gestern für einen Kurztrip in Valencia und da konnten mein Mann und ich einfach mal nur schlafen. Das ist total schön.
Traumhaft, traumhaft. Dann kommen wir doch zu unserem eigentlichen Thema. Was hat dich persönlich dazu gebracht, also sich intensiv mit dem Thema Haarausfall auseinanderzusetzen? Weil ich meine, du bist ja eigentlich Allgemeinmedizinerin. Das letzte Mal, als ich über das Thema Haarausfall gesprochen habe, habe ich das mit einem Dermatologen gemacht. Mhm.
Genau. Ja, ist eigentlich auch das Steckenpferdchen der Dermatologen. Ich bin nur deswegen dazu gekommen, weil es so viele Patienten betrifft. Und ich arbeite ja nicht nur allgemeinmedizinisch, sondern auch naturheilkundlich und habe im Endeffekt die gesamte integrative Medizin mit dabei. Das heißt, es geht um die Frage, wo kommt irgendwas her, wie geht's mir? Ich nehme mir viel Zeit mit meinen Patienten und wenn man zuhört, betrifft es sehr, sehr, sehr viele Patienten, die über Haarausfall klagen. Und dann kann man natürlich direkt nach der Ursache suchen und ein ganz großer Teil der Ursache betrifft mein Fachgebiet genauso wie das der Dermatologen. Und dann gibt es so spezifische Dinge, die dann in die Hände des Dermatologen auch gehören und wo ich dankbar bin, dass die da mitmachen.
Okay, ausgezeichnet. Was würdest du denn sagen bei diesen ganzen Ursachen, die es dafür gibt? Was sind denn nach deiner Erfahrung die häufigsten Gründe, warum die Patienten zu dir kommen?
Jetzt bezogen auf den Haarausfall
natürlich.
Oder allgemein?
Genau. Natürlich.
Also es gibt, man unterscheidet ja beim Haarausfall so im Großen und Ganzen 3 große Gruppen. Das ist einmal der diffuse Haarausfall, da fällt dir halt irgendwo die Haare aus und du merkst, die Menge in der Bürste, die Menge nach dem Duschen wird mehr. Das ist sehr, sehr häufig aufgrund von Mineralstoffmangel und auch aufgrund von Stress. Das ist dann so mein Gebiet. Dann haben wir auch noch das, was sich mit den Gynäkologen und den Dermatologen überschneidet, den androgenen Haarausfall, der erbliche Haarausfall, der dann so ein bisschen auf die Hormonschiene zurückgeworfen wird. Und dann haben wir das, was hauptsächlich in die Dermatologenhände gehört, die Autoimmunerkrankungen, die die Haare betreffen. Das sind so diese 3 großen Gruppen und ich habe sehr, sehr, sehr viel diffusen Haarausfall.
Wenn wir jetzt mal über den genetischen Haarausfall sprechen, ist das was, wo man letztendlich sagt, machtlos gegenübersteht oder hat man da auch Hoffnung, was zu tun?
Ja, also machtlos sind wir bei sehr, sehr wenigen Dingen, Gott sei Dank. Die Frage ist halt, welches Ausmaß man da hat. Der erbliche Haarausfall betrifft ja vor allem die Jungs. Ab dem 30. Lebensjahr betrifft es, glaube ich, fast 20% und ab dem 50. sind sogar 50%, wo man Haarausfall hat. Bei den Männern ganz klassisch die Geheimratsecken und hinten im Bereich der Tonsur. Bei den Frauen gibt es auch…
Man sagt auch immer gerne, ich bringe jetzt eine Platte raus.
Ja, die Jungs leiden da tatsächlich genauso wie wir Frauen drunter. Ne?
Und deswegen, wobei ich finde ja, die Frauen eigentlich persönlich auch… Frauen haben ja sowieso ganz viele gesundheitliche andere Themen sozusagen, die Männer verschont geblieben sind. Aber ich finde ja tatsächlich die soziale Akzeptanz bei Männern, also heutzutage ist es ja teilweise sogar cool, wenn die sich eine Glatze rasieren. Bei Frauen ist das ja keine Option. Deswegen finde ich ja ehrlich gesagt den Haarausfall bei Frauen
sage ich mal, etwas, was gesellschaftlich weniger anerkannt ist, oder?
Ja, zumindest ist der Stressfaktor da, glaube ich, deutlich höher, ne? Weil mit vollem weiblichen Haar wird ja auch so die gesamte Geschlechteridentifikation abgeschlossen. Ich glaube aber, dass das Problem auch daran liegt, dass wir ja gerade bei dem Frauenhaarbild inzwischen von der Realität sehr weit weg sind. Also wenn man sich so mal im Internet umguckt und wie die Frauen da aussehen, entweder ist es gefotoshoppt oder die haben diese Haarverlängerung in ihren Haaren drin. Da war 3 Stunden lang der Friseur dran. Das ist ja nicht mehr die Realität des normalen weiblichen Haars. Also ich habe keine Zeit, jeden Tag mich 1,5 Stunden zu frisieren.
Auch keine Lust. Aber witzig, dass du das ansprichst. Es war auf TikTok, war da so ein, ich würde sagen vom halben, dreiviertel Jahr, vielleicht ist es auch schon länger her, war da so ein Rotfilter. Auf einmal hatten die Frauen alle so rotblonde Haare, so einen ganz speziellen Rotton. Und das sah super aus, ehrlich gesagt. Und das Witzige ist, ich sehe jetzt immer mehr Frauen, die genau diesen Rotton in Wirklichkeit haben, die aber eigentlich ursprünglich gar nicht rothaarig sind. Also ja. Da siehst du, wie dann teilweise so ein Filter dann auch die Realität einholt. Oder andersrum, die Realität von dem Filter beeinflusst wurde.
Ich glaube, das ist aber auch einer der großen Stressoren jetzt so gerade auch der Generation unter uns. Ne? Also ich glaube, wir sind so die letzte Generation, die noch so eine lokalere Peer Group hat. Alles, was jünger ist, vergleicht sich ja mit einer gigantischen Menge Menschen. Und da guckt man, wer macht denn TikTok-Videos, wenn er keine Haare hat. Mhm. Ne? Also und ich glaube, das stresst auch noch zusätzlich. Und da ist nicht mehr die Realität. Also ich habe ganz oft Frauen getroffen, wo ich erst dachte, boah, was hatten die für Wahnsinnshaare, um dann festzustellen, dass sie 2/3 dieser Frisur rausklicken kann.
Das ist ja. Okay, das heißt also bei dem genetischen Haarausfall, entschuldige, ich habe dich da kurz unterbrochen, die Frauen haben eben halt dann auch eher dann dieses...
Also den genetischen Haarausfall gibt es bei Frauen auch, nur dass der an einer anderen Stelle vorkommt. Also die Frauen sind eher so im Scheitelbereich, fangen die an auszudünnen. Das sieht auch wirklich nicht so schön aus. Ich verstehe das, dass sie das maximal unter Stress setzt. Der männliche Haarausfall, da haben wir es ein bisschen leichter. Da gibt es ein Medikament, was man aber sehr früh, wenn möglich, anfangen sollte. Das sind die Alpha-Reduktase-Hämmer. Das ist ein Enzymblocker, der eigentlich bei der gutartigen Prostatavergrößerung eingesetzt worden ist. Und den kann man in jungen Jahren schon einnehmen, weil der dafür sorgt, dass an der Haarwurzel das Hormon nicht verstoffwechselt wird. Also Testosteron selber ist gar nicht das Problem für die Haarwurzel, sondern das Dihydrotestosteron. Und das sorgt bei den Männern an den typischen Stellen für den Haarausfall. Und diese Umwandlung kann man durch ein Medikament blocken. Man muss es aber früh anfangen. Man muss es ein Leben lang durchnehmen. Und es ist nicht ganz nebenwirkungsfrei. Bei Frauen, gerade in jüngeren Jahren, wenn die betroffen sind, fällt das raus, weil das fruchtschädigend ist. Und deswegen ist man immer ein bisschen vorsichtiger bei Frauen mit diesen Medikamenten.
Ja, eine der Nebenwirkungen bei den Männern ist ja, soweit ich das weiß, ist ja, dass es sehr stark wohl auf die Libido geht. Nicht auf die Potenz, sondern auf die Libido. Das heißt also, man kann noch Sex haben, aber man hat keine Lust mehr drauf.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Ergebnis ist das Gleiche. Generell ist es natürlich so, dass man, wenn man in den Hormonkreislauf eingreift, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir gar nicht genau wissen, welche Auswirkungen das in Gänze auf den Organismus hat. Und das hat ja einen Grund, dass der Organismus diese Hormone verstoffwechselt. Ich persönlich finde jetzt Haarausfall beim Mann auch nicht ganz so schlimm, aber ich finde auch Bruce Willis und Ed Harris gut, die hatten auch nicht viel Haar. Deswegen liegt das wahrscheinlich eher daran. Faszinierend finde ich, dass wir inzwischen wissen, dass es zum Beispiel bei Afrikanern 4-mal weniger vorkommt. Und ich glaube, dass da auch die Forschung hingeht, dass man herausfinden möchte, woran das liegt. Die haben inzwischen knapp 300 Gene identifiziert, wo dieser Haarausfall drauf kodiert ist. Es ist nicht rein auf dem X-Chromosom. Und da wird die Zeit noch mehr Erkenntnis bringen, dass man weiß, wann man da wie wo reingrätschen kann.
Aber es ist interessant auch das Thema bei dem Genetischen. Also mein Vater hat zum Beispiel sehr dichte Haare, der ist über 80 und der hat... Also dichtere Haare, als ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben jemals hatte, mit 80. Nur eine andere Haarfarbe hat mittlerweile. Und ich würde sagen, meine Mutter hat wahrscheinlich eine ähnliche Haardichte wie ich. Das heißt also, ist es dann tatsächlich so, dass das in dem Sinne eher von der mütterlichen Seite kommt? Und wenn ja, ist es dann tatsächlich von der Mutter selbst oder ist es dann von der männlichen Seite, also sprich von meinem Opa?
Ja, man sagt, dass man, wenn man sich die eigene Entwicklung angucken möchte, soll man sich den Großvater mütterlicherseits angucken.
Okay.
Aber wie gesagt, man weiß inzwischen, dass es nur ein Teil ist. Es gibt da noch mehr nicht auf dem X-Chromosom kodierte Gene, die da auch noch mit ausschlaggebend sind. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Okay, das heißt also, wir halten fest, Männer können eben halt medikamentös etwas bei den genetischen Haarausfall machen, einfacher. Und die Frauen?
Ja, auch. Da gibt es das Minoxidil. Mhm. Das war eigentlich ein Blutdruckmedikament, wo man dann als Nebenwirkung festgestellt hat, dass sich das auf das Haarwachstum auswirkt. Und inzwischen hatte das dann eine eigene Zulassung als Haarwachstumsmittel. Das trägt man aber lokal auf. Das verlängert die Wachstumsphase des Haares und macht dadurch auch den Haarwuchs ein bisschen kräftiger. Und das sorgt dafür, dass man ein gleichmäßigeres Bild vom Haar auf dem Kopf hat. Aber auch das macht natürlich Nebenwirkungen. Vermutlich über die Vasodilatation, das heißt, die Gefäße stellen sich weiter und es findet eine bessere Durchblutung statt. Und wenn die Kopfhaut natürlich besser durchblutet ist, kriege ich da auch in einem anderen Maße Nährstoffe hin. Aber wichtig ist, dass man nicht immer nur die eine Seite betrachtet. Man kann tatsächlich auch aussehen wie ein hormoneller, angeborener Haarausfall und hat trotzdem einfach nur knackigen Eisenmangel. Also es ist wichtig, dass man das in Gänze betrachtet, dass man erstmal mit dem Patienten spricht, also erstmal fragt, wann hat das angefangen, was war um die Zeit, dass man über die Eltern und die Großeltern spricht, wie sieht das in der Familie aus und dass man dann auch einfach mal misst. Und die Kopfhaut muss man auch, wie gesagt, gut untersuchen. Das heißt, dass man guckt, sind da Entzündungen, ist die Kopfhaut schorfig, wenn ich mal an den Haaren ziehe, lassen die sich leicht lösen. Das sind alles so Dinge, nach denen man gucken kann.
Ich habe jetzt zwei Fragen. Die eine Frage dazu ist, dass Minoxidil ist etwas, was nur die Frauen nehmen oder können das auch die Männer?
Nein, können beide nehmen. Gerade bei den Männern kombiniert man es sogar auch gerne, dass man sowohl den 5-Alpha-Reduktase-Hemmer nimmt und auch das Minoxidil topisch dazu. Ne, dass das dann besonders, dann überschneidet sich das im Endeffekt, dass man auf der einen Seite dafür sorgt, dass das Haar drin bleibt, die Wachstumsphase verlängert wird und dass es voller wird.
Und dann sagtest du gerade, das Wichtige ist, dass man auch mal misst. Was misst man denn?
Also, jetzt ich in meiner Praxis, ich schaue mir vor allem die Mineralstoffe an, da gucken wir, gibt es hormonelle Schwankungen? Bei hormonellen Schwankungen fange ich an bei der Schilddrüse. Dann gibt es natürlich die Geschlechtshormone. Und bei den Mineralstoffen ist es vor allem das Eisen, das Zink, das Selen, dass man schaut, wie sieht denn der Mineralstoff und der Vitaminhaushalt aus. Bei den Vitaminen ist es natürlich die B-Vitamine. Und da ist es auch das Biotin, das Panthenol, dass man sich die anguckt und schaut, wie sieht denn da der Haushalt aus, dass man dann gezielt schauen kann, warum ist es zu wenig und wie behebe ich es.
Ich werde immer wieder gefragt, Nils, was nimmst du eigentlich alles für Supplements? Meine Antwort darauf, ich variiere immer wieder, probiere Neues aus. Aber es gibt ein paar Mikronährstoffe, die sind bei mir immer fest dabei. Dazu gehört definitiv Omega-3. Warum? Omega-3 ist super wichtig für unseren Cholesterinspiegel, die Herzgesundheit, unser Gehirn und so vieles mehr. Und jetzt aufgepasst, liebe Healthweisen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch mit dem Code OMEGAPOD10. Da schreibt sich OMEGAPOD10, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% auf die Omega-3-Produkte bei Sunday Natural. Geht einfach auf sunday.de, sucht nach Omega-3 und entscheidet selbst, ob ihr es lieber als Kapsel oder Öl bestellen möchtet. Der Code gilt für alle Omega-3-Produkte, nur nicht die Doppelpacks. Und jetzt zurück zur Folge. Dann lass uns doch mit dem ersten, was du genannt hast, mit den Hormonen anfangen. Die Hormonschwankungen sind ja gerade bei Frauen auch in verschiedenen Lebensphasen ein großes Thema. Wie wirken sich denn diese Schwankungen auf die Haare aus?
Naja, generell, wir Frauen wechseln ja häufiger im Leben unsere Hormonlage und besonders anstrengend ist einfach die Phase dazwischen. Und da muss der Körper sich erstmal umstellen. Die Phase, wo es am extremsten ist, ist postpartal, das heißt nach der Geburt. Da haben wir einen gigantischen Progesteron- und Östrogenabfall und da sieht man wirklich aus wie der Weihnachtsbaum im Januar.
Also hast du dann 5-mal hinter dir oder?
Ja, also ganz, ganz schlimm war es bei der letzten. Da habe ich echt gedacht, Mut zur Glatze. Mein Vater hat immer behauptet, ich hätte einen sehr schönen Hinterkopf. Ich habe versucht, mich darauf zu fokussieren. Die hat schon ordentlich gefressen. Aber es hat auch sicher was damit zu tun. Wir unterschätzen, glaube ich, die Zeit der um die Geburt herum, weil wir wissen, dass die Frauen in der Zeit auch einen knackigen Eisenmangel haben. Das heißt, wir haben alles auf einmal. Die Hormone rauschen runter, das Eisen ist nicht da. Das habe ich für meine Plazenta aufgebraucht und für mein Kind. Das Zink, das Selen, all die Spurenelemente pumpe ich in die Muttermilch und das ist einfach so einmal komplett aussaugen. Und deswegen finde ich Haarausfall eigentlich auch ein sehr dankbares Zeichen, weil das kann ich ja irgendwie ein bisschen wertschätzend integrieren, dass ich merke, es zehrt gerade so sehr an mir, dass mir die Haare ausgehen. Und dann kann man ja gezielt gucken, dass man dagegen steuern kann.
Jetzt hast du schon mehrfach, bist du auf Mikronährstoffe eingegangen. So, jetzt ist es mal so, dass wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben einen, du hast Eisenmangel, Vitamin B-Mangel, Zink, solche Sachen. Nehmen wir mal an, wir würden diese Mängel alle ausgleichen. Ich habe da auch eine Idee, wie man das machen könnte und auch bei welcher Firma, aber abgesehen davon. Wie ist es denn bei so einem Nährstoffmangel, wenn ich denen jetzt dafür sorge, dass es dann ausgeglichen ist wieder, kommen die Haare dann wieder oder können sie wieder kommen nach deiner Erfahrung, die du in der Praxis gemacht hast? Oder ist es dann so, dass du einfach nur den Verfall aufhältst?
Nee, die kommen wieder. Also jetzt ist ja wichtig, dass man erstmal guckt, was ist die Ursache. Wenn jetzt ein reiner Mikronährstoffmangel die Ursache für den Haarausfall ist, dann kommen die wieder. Und zwar auch relativ zügig. Natürlich braucht das Haar, also wenn man lange Haare hat bis über die Schultern, braucht das Haar, bis das die Strecke zurückgelegt hat. Aber gerade meine Eisenmangelfrauen, die sind ganz, ganz zügig, dass sie wieder merken, dass überall die Haare nachkommen.
Okay, das ist ja schon mal eine sehr gute Aussage. Wenn wir jetzt mal wieder zurück zu den Ursachen gehen, dann haben wir im Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass Stress häufig im Zusammenhang mit Haarausfall eine Ursache sein kann. Also ein Freund von mir, der hat in relativ jungen Jahren auch tatsächlich schon so einen kreisrunden Haarausfall bekommen, der wohl auch stressindiziert ist und hat dann auch, weil er dann wirklich wie so, es war wirklich so, als ob man dann immer so zwischendurch so als ob da jemand dann so mit so einer Lochzange dann irgendwie zwischendurch die Haare immer rausgenommen hätte. Und das war auch eine Diagnose, dass jemand stressindiziert war. Also hat Stress eine Auswirkung auf die Haare?
Auf jeden Fall und zwar auf jede Form des Haarausfalls, weil ja auch der Stress auf unseren Hormonhaushalt einwirkt und unser Stresshaushalt entscheidet über unseren Verbrauch. Also je mehr ich gestresst bin, desto überdurchschnittlicher ist mein Verbrauch und dementsprechend habe ich dann auch nicht mehr genug Mikronährstoff und alles andere. Der kreisrunde Haarausfall ist aber eine Autoimmunerkrankung. Okay. Das heißt, das Immunsystem richtet sich gegen die eigenen Haarwurzeln. Wir wissen aber, dass nahezu alle Autoimmunerkrankungen auch stressgetriggert sind und dass es da dann aufgrund dieses Stresses zu der Dysbalance des Immunsystems kommt. Ganz auskoppeln kann man das nicht, aber für den kreisrunden Haarausfall ist es nicht alleine der Stress, sondern es ist diese Autoimmunreaktion, die dann entzündlich abläuft und dann gehen die Haarwurzeln oft leider dauerhaft kaputt. Das ist aber gerade ein Spezialgebiet für die Dermatologen, die versuchen dann mit Cortison das aufzuhalten. Da gibt es so Lokaltherapien in diese kreisrunden Stellen und inzwischen gibt es auch ein neues Medikament auf dem Markt, das ist ein Januskinase-Hemmer. Den versucht man auch einzusetzen, um diese Autoimmunkaskade zu durchbrechen. Die sind aber mit deutlichen Nebenwirkungen belastet und das muss von Fachleuten mit viel Erfahrung getriggert werden.
Viele Menschen nehmen ja auch täglich Medikamente, jetzt losgelöst vom Haarausfall. Welche Medikamente haben denn oft Haarausfall als Nebenwirkung? Hast du da Erfahrung mit in der Praxis?
Ja, ich musste mich damit auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, weil man muss ja schauen, ob man nicht einfach wirklich nur Nebenwirkungen anderer Medikamente behandelt als Arzt, anstatt dass man wirklich ursächlich unterwegs ist. Ich bin verblüfft. Es ist unter anderem etwas, was wir alle im Alltag immer mal wieder einnehmen. Die nicht-steroidalen Antiphlogistika haben tatsächlich Haarausfall als Nebenwirkung.
Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was das ist.
Das sind Aspirin und Ibuprofen.
Okay.
Das hat ja jeder nahezu heutzutage im Schrank. Und dann sind es natürlich die Beta-Blocker, das sind klassische Blutdruckmedikamente, obwohl die jetzt immer weiter aus der Blutdrucksenkung rausgehen. Die sind nur noch wirklich für den Herzrhythmus da. Antidepressiva machen das. Medikamente, die die Schilddrüse betreffen, Thyreostatika, das sind Schilddrüsenblocker, wenn die Schilddrüse in Überfunktion ist. Und wir wissen natürlich auch, dass Chemotherapeutika sich auf den Haarausfall sehr, sehr, sehr extrem auswirken. Das, was bei den Chemotherapeutikern nur ist, wenn man das überstanden hat, kommen die Haare oft noch schöner nach, was einfach was damit zu tun hat, dass die Haare dann alle zeitgleich in der gleichen Wachstumsphase sind. Ah. Und dann kriegt man wieder, Gott sei Dank, richtig schöne Haare.
Gut, das ist bei der Chemotherapie dann das eine, aber hast du jetzt die Erfahrung, dass wenn man zum Beispiel, ich meine, das ist ja leider häufig nicht so oft der Fall, aber wenn man zum Beispiel Beta-Blocker dann wirklich absetzt oder andere Medikamente, die du gesagt hast, das ja auch für Aspirin oder Ibuprofen zu nehmen oder solche Sachen, dass das dann auch zurückkommt?
Ja, das ist auch reversibel. Okay. Aber es fällt halt nicht so auf, dass das dann so wieder volles Haar kommt, weil da wachsen natürlich nur einzelne Haare nach.
Okay, das heißt aber, die gute Nachricht, die wir jetzt an dieser Stelle ja für unsere Hörerinnen und Hörer schon mal haben, ist, dass die meisten oder zumindest die, über die wir bisher gesprochen haben, von den Haarreduktion, Haarausfall Themen, dass die zum Teil reversibel sind. Mhm. Das ist ja schon mal erstmal eine Good News. So, und das Thema Autoimmunerkrankung haben wir erwähnt. Gibt es da noch etwas, wo du sagen würdest, das unterscheidet sie wirklich in dem Sinne, also dass man wirklich sagt in der Praxis, wenn jetzt jemand tatsächlich, vielleicht kommt jetzt jemand direkt nach diesem Podcast zu dir in die Praxis und sagt so, Mensch, die haben ja hier über das Thema Haarausfall gesprochen und dann kommen die und dann sieht man aber schon, dass das eine Autoimmunerkrankheit ist. Kann man das auch im Vorwege auch selbst schon feststellen?
Naja, die Autoimmunerkrankung, also die Alopecia areata, fällt ja dadurch auf, dass man wirklich an einzelnen Stellen
kreisrundelig. Ach so, ist das nur die Kreisrunde oder gibt es noch andere?
Ja, es gibt noch die Totalis, da fallen alle Haare aus.
Das fällt auch
aber,
auf?
Ja. Das fällt auch auf. Ja, also die oder auch vernarbende Autoimmunerkrankung auf der Kopfhaut, dann geht das oft mit Entzündungsreaktionen her. Die Kopfhaut tut weh. Also das ist schon was anderes, als wenn es aufgrund von einem Mikronährstoffmangel ist. Dann haben die Leute auf der Kopfhaut meistens nicht so viele Symptome. Aber wir gucken uns ja auch als Allgemeinmediziner die Kopfhaut an und schauen uns an, wie das Ganze aussieht und können dann natürlich auch richtig lenken. Also entscheidend ist ja zu gucken, ist das jetzt mein Fachgebiet, ja oder nein? Und dass man sich dann gerade bei den Autoimmunprozessen auf der Kopfhaut die Spezialisten mit dazu holt.
Kommen wir doch mal zu dem Thema Haarpflege. Mhm. Also ich weiß noch genau, wie ich mit 14 dann anfing, mir das erstmal die Haare zu stylen und wo dann die Lehrer damals alle sagten, so, oh, das ist aber ganz schlecht für deine Haare. So, also vielleicht hatten sie recht.
Was hast du denn gemacht, um Gottes Willen?
Keine Ahnung, ich bin in den 80ern groß geworden, was glaubst du, was wir für Frisuren hatten?
Lila.
Nein. Also es ging einfach nur darum, also ich weiß nicht, wenn die ein oder anderen, die mal den Film Top Gun gesehen haben, die und sich dann an den Iceman erinnern. Mhm. Also ich hatte dieses tatsächlich so wasserstoffblond den oberen Teil gefärbt und dann auch so hochfrisiert.
Val Kilmer,
genau. Mhm. Val Kilmer hat wahnsinnig zugenommen irgendwann später, aber war damals fand ich, war das noch Vorbildfunktion. Maverick war ja keine Option, weil ich nicht dunkelhaarig war.
Und du warst wahrscheinlich auch zu groß.
Wahrscheinlich war ich zu groß, ja.
Also bei Haarpflege ist natürlich ein wichtiges Thema, wobei es da vor allem drauf ankommt, wie pflege ich meine Kopfhaut. Also wenn ich jetzt über Haarwachstum mir Gedanken mache und dass mir die Haare nicht ausgehen, dann ist es wichtig, die Kopfhaut zu pflegen. Das Haar selber ist ja toter Horn. Da wäre dann jetzt eher die Frage, nicht zu heiß föhnen, nicht zu viel Glätteisen, nicht zu viel Silikone, dass die Haare austrocknen und splissig werden und abbrechen und dass du aufgrund des Abbrechens weniger Haarvolumen hast. Das ist natürlich auch unschön, aber wenn es um den Haarausfall geht, dann geht es eher darum, dass man die Kopfhaut pflegt. Einfacher Gamechanger ist die Kopfmassage. Jeder kennt das beim Friseur, wenn die da so schön minutenlang vor sich hin massieren. Alles, was die Durchblutung der Kopfhaut fördert, ist wichtig, damit diese Mikronährstoffe und all die Substanzen, die der Organismus ja hat, dann zur Haarwurzel bringen kann. Haarwachs und Haargel, wenn man sich so eine Betonfrisur macht und dann irgendwo hinlegt, die können natürlich auch abbrechen. Jeder, der mal ein Baby hatte, weiß auch, dass man die Babys hin und wieder wenden sollte, damit sie nicht eine Plaid kriegen an manchen Stellen. Die Haare kommen auch nach, aber die können dadurch natürlich auch abbrechen.
Mhm. Man hat doch damals so, ich erinnere das noch so, das sind so, ich verbinde das so mit den 20er Jahren witzigerweise so, da hat man immer diese Frauen vor ihrer Anrichte sitzen sehen, vor so einem Spiegel, und dann haben die dann abends, bevor sie schlafen gegangen sind, haben sie immer so 100 Mal ihre Haare gebürstet. So, hat das einen Sinn gemacht?
Ja, sicher fürs Attitude, aber auch weil, also 100 Mal weiß ich jetzt nicht, aber generell ist es ja so, dass unsere Kopfhaut, die fettet und produziert körpereigene Öle, und durch das Kämmen kann ich die durch die Haare ziehen, und das ist natürlich Nährstoff fürs Haar, damit es schön glänzt. Aber dafür braucht man auch die Haare. Also meine Tochter hat afrikanische Haare, da komme ich nicht 100 Mal durch.
Afrikanische Haare?
Ja, die hat Mischlingshaare, und das ist eine ganz, ganz krause Locke. Die muss man natürlich auch einmal durchkämmen, sonst neigt sie zum Verfilzen. Aber da muss ich tatsächlich von außen nachhelfen. Da ist Shea Butter unheimlich klasse. Das ist eine Frucht aus afrikanischen Bäumen, und die ist wunderbar fettend für die Haare, damit die Locken geschmeidig bleiben. Aber 100 Mal kämmen, die würde mich nicht mehr mögen. Die mag mich schon nach 20 Mal nicht mehr.
Ja, ich kenne das von früher. Also dann gab es ja irgendwann diese, ach Gott, wie hießen die denn noch? Tangle Twister oder irgendwie so diese
Tangle-Teaser.
Tangle-Teaser, genau. Gab es dann irgendwann die Tangle-Teaser, so dass ich dann nicht mehr ganz so sehr gehasst wurde von meiner Tochter, wenn ich ihr die Haare gebürstet habe.
Ja, also ohne Tangle-Teaser geht es auch gar nicht in der Locke.
Unbezahlte Werbung an dieser Stelle, muss man wirklich sagen. So, aber das war tatsächlich.
Hat das Ding einen eigenen Namen, dass man es nicht?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das.
Die Handbürste.
Ja, aber es ist ja so eine ganz besondere Handbürste, die eigentlich, mich hat die eigentlich früher mal so an so einen Pferdestriegel erinnert, so ein bisschen so, aber ja.
Dann nennen wir es so.
Naja, nennen wir es mal. Pferdestriegel für Menschen.
Genau.
Ja, sehr gut. Ab einem gewissen Alter nimmt ja die Haardichte bei den meisten Menschen ab, muss man ja sagen, außer bei meinem Vater scheinbar. Ist das ein natürlicher Prozess, den man akzeptieren muss, oder kann man auch dagegen steuern?
Also generell ist es physiologisch. Also es ist nicht immer unbedingt mit einer Erkrankung assoziiert. Aber natürlich kann man auch da, wenn man zum Beispiel Substanzen einnimmt, die die Haarwurzel stärken und dafür sorgen, dass sie besser in der Haut verankert ist, kann man da natürlich auch gegenwirken. Da gibt es auf der einen Seite zum Beispiel Rosmarinwasser. Wenn man das einmassiert auf die Kopfhaut, fördert man wieder die Durchblutung durch Pflege der Kopfhaut und bessere Durchblutung der Kopfhaut, bessere Versorgung mit Mikronährstoffen. Und so bekommt die Haarwurzel natürlich adäquat Substrat. Auch das Einnehmen von verschiedenen Substanzen, ob das jetzt Biotin ist, ob das Kieselerde ist, Zink, Selen, all diese Substanzen sorgen dafür, dass die Haarwurzel besonders gut versorgt ist. Und je besser ich mich gerade im Alter versorge, desto mehr kann natürlich auch die Haut und die Hautanhangsgebilde damit versorgt werden.
Okay, das heißt also, deine These, die ich so ein bisschen raushöre, ist, dass das teilweise nicht das Thema des Alterns ist, sondern auch eine schlechtere Versorgung mit Mikronährstoffen.
Ja, und das nimmt ja im Alter tatsächlich auch ab. Also wenn ich dran denke, wie meine Großeltern mit Mitte 50 aussahen, die waren ja Vollgroßeltern. Mein Großvater hatte eine Herrenhandtasche und einen Hut mit 50. Mhm. Mein Vater hat sich mit 70 ein E-Mountainbike gekauft. Also die Art und Weise, wie wir altern, hat sich ja in den letzten 30, 40 Jahren maßgeblich verändert. Das heißt, wir haben ein ganz anderes sportliches Bewegungsmoment im Alter mit, also ab 50 plus, wenn wir das jetzt als Alter bezeichnen wollen. Das hat sich ja maximal verändert, die Art und Weise, wie sich ernährt wird, die Art und Weise, wie man den Körper hegt und pflegt. Und das sieht man natürlich dann auch 50, 60, 70 plus.
Wenn du ein Ranking aufstellen müsstest sozusagen, wir können es von zwei Perspektiven, vielleicht lässt du dich auf das Ranking auch gar nicht ein, wir müssen es mal gucken, aber entweder was die Hauptursachen von Mikronährstoffen sozusagen, die du in der Praxis kennst, sind für schlechtere Haare, oder aber wo du sagen würdest, das sind die wichtigsten Nährstoffe für Haare. Kannst du eins der beiden Rankings aussuchen?
Also ich denke, das häufigste ist einfach das Eisen.
Eisen.
Ja. Eisen betrifft sehr, sehr viele. Jetzt erstmal, wenn man es gendert, die Frauen verlieren natürlich durch die Menstruation sehr, sehr viel Eisen. Und wir haben auch in den letzten Jahrzehnten ja unsere Ernährungsgewohnheiten verändert. Das heißt, wir sind ja eigentlich jetzt im Moment bei weniger Fleisch angekommen. Junge Frauen, die gerade im Alter der Menstruation sind, ernähren sich bewusst und gesund, aber fleischärmer. das Eisen, was im Fleisch ist, gerade im roten Fleisch, hat einen eigenen Transporter in der Resorption und wird dadurch viel besser aufgenommen als pflanzliches Eisen. Wenn ich pflanzliches Eisen einnehme, muss ich gucken, dass ich Vitamin C dazu nehme, damit ich eine gute Resorptionsquote hinkriege. Und das ist ernährungstechnisch heutzutage schon relativ schwierig, dass man das nur mit Ernährung hinbekommt. Was auf der einen Seite was damit zu tun hat, dass der Nährstoffgehalt in den letzten 30 Jahren deutlich gesunken ist. Dafür ist unser Essen unfassbar lange haltbar. Wenn es Klimakrisen gibt, hält es die Wettereskapaden aus und auch Schädlinge können da irgendwie besser drüber gehen. Aber die Nahrung wird nicht mehr dafür hergestellt, dass sie nährstoffreich ist. Dann haben wir das Problem, wie essen wir? Wie viel Zeit nehmen wir uns für unser Essen? Wenn man sich zum Beispiel mal Französinnen anguckt, Kleidergröße 36, morgens früh als erstes ein Pain au Chocolat, da denkt man ja, wie kann das miteinander funktionieren? Aber entscheidend ist, Französinnen essen nicht auf der Straße. Die setzen sich hin und die nehmen sich Zeit zum Essen. Und wenn wir alleine nur ein paar Kilometer weiter nach rechts gehen und gucken, wie wir in Deutschland essen, wir gucken in unser Handy, wir lesen dabei, wir sind überkommunikativ oder wir essen auf dem Weg zur Arbeit. All diese Sachen sorgen dafür, dass unser Organismus gar nicht bereit ist zur Nahrungsaufnahme. Dann essen wir zu viel, wir essen das Falsche und wir resorbieren nicht richtig. Und das sind alles so kleine Hacks, dass man sagen muss, naja, also heutzutage muss man nahezu Eisen supplementieren, damit man einen guten Eisenspiegel hat.
Okay, Eisen setzen wir auf die Platz 1. Mhm. Platz 2?
Zink.
Zink.
70% aller Menschen haben einen Zinkmangel.
Tatsächlich?
Ja. Und Zink ist natürlich theoretisch auch in unserer Nahrung drin, aber da ist zum Beispiel auch beim Supplementieren wichtig, dass man es richtig macht. Eine ganz große Fraktion, die das Zink zum Frühstück einnimmt. Die ganzen Leute essen heutzutage Oatmeals und Haferflocken. Haferflocken sind ja theoretisch auch voll mit B-Vitaminen und Zink. Nur das Problem ist, dass zum Beispiel in den Haferflocken etwas drin ist, was die Zinkaufnahme blockt. Deswegen sollte man nie Zink mit seinem Müsli einnehmen. Ich selber empfehle meinen Patienten immer, das Zink zur Nacht einzunehmen. Ich bin ein ganz großer Fan vom Zink-Orotrat, weil das so schön in die Zelle aufgenommen wird und weil das Zink ja nicht nur für das Immunsystem und für den Haarfollikel wichtig ist. Zink ist ein großer Gamechanger in der Stressverarbeitung, weil die Biosynthese unserer Hormone überall Zink braucht. Und wenn ich kein Zink habe, habe ich nichts für meinen Stresslevel, ich habe nichts für meinen Hormonlevel und ich habe keine Mikronährstoffe für meine Haarfollikel.
Bei Männern auch wichtig fürs Testosteron?
Absolut.
Ja, was wiederum, also, ist Testosteron eigentlich förderlich für den Haarausfall oder nicht direkt?
Naja, es wird ja an der, also es ist insofern, wenn es in das Dihydrotestosteron umgesetzt wird, an den Haarfollikeln ist es kontraproduktiv, aber Testosteron selber ist für den Mann nicht schlecht. Entscheidend ist aber auch, wie ist denn dein eigener Testosteronhaushalt eigentlich? Wenn man misst, der Testosteronhaushalt, der geht von 3 bis 9, ist der physiologisch, aber wo ist dein Wohlfühltestosteronspiegel? Und der Testosteronspiegel fällt bei Stress bei Männern maßgeblich ab. Ja, weil wenn der Körper erstmal wieder in den Gesunderhaltungsmodus rein muss, dann geht der nicht auf die Pirsch und in den Fortpflanzungsmodus. Deswegen reguliert der Körper einen selber runter. Dann geht man aber zu einem Urologen, der sagt, oh, du hast aber einen niedrigen Testosteronspiegel und empfiehlt Testosteron. Und da sehe ich oft eher, dass die Jungs dann aggressiv werden und Bluthochdruck entwickeln, weil du auch unphysiologisch an der Stelle anfängst einzugreifen. Ich gebe nahezu allen meinen männlichen Patienten Zink und kann dann unter der Zinksubstitution sehen, wie der Testosteronspiegel wieder ansteigt. Und da hat dann so jeder Mann so sein Wohlfühltestosteron.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann sind wir schon bei Eisen, Zink, Platz 3.
Selen.
Selen.
Ja.
Aber Selen ist ja etwas, also ich weiß, dass wir ein selenarmes Gebiet sind, hier grundsätzlich in Deutschland. Aber Selen ist ja auch wirklich eigentlich nur wahnsinnig wenig, was wir brauchen, oder?
Ja, wobei das einfach auch, es geht ja nicht nur darum, wie der Zufluss ist, sondern auch einfach, wie der Abfluss ist. Selen ist ganz, ganz entscheidend auch fürs Immunsystem. Selen ist entscheidend für den körpereigenen Antrieb und das Wohlbefinden. Und wir haben alle nahezu Selenmangel. Mit 100 Mikrogramm, wenn man das substituiert, hält man es gut. Also da kann man einen guten Spiegel hinhalten. Bei den meisten Patienten ist es tatsächlich so, dass ich erstmal so eine Auffüllphase mache, dass wir den Selenhaushalt schön nach oben bringen. Und auch da sieht man wieder, gibt es einen entsprechenden Feedback auf unseren Schilddrüsenmetabolismus, auf das Immunsystem. Und wenn das Immunsystem natürlich optimierter arbeiten kann, verbraucht es auch nicht alle Mikronährstoffe in dem Ausmaß. Also das H ist ja eigentlich, zeigt das ja nur, wie gut geht's mir denn? Mhm. Wenn man Leute fragt, die Haustiere haben, die sagen ganz klar, ach guck mal, der Arme hat ein ganz stumpfes Fell, dem sieht man, an dem geht's nicht gut. Und so ist es ja bei uns eigentlich auch. Wir dürften den Haarausfall vermutlich ein bisschen wertschätzender integrieren, dass unser Organismus ja mit uns kommuniziert, dass er Bedarf hat.
Ich verstehe. Ich sehe ganz häufig auf so Haarprodukten, sehe ich mal Biotin drauf. Das war jetzt noch nicht in deinem Top 3.
Mhm. Ja, Biotin ist auch wunderbar. Das Vitamin H ist ganz essentiell dafür, dass die Haarwurzel kräftiger und stärker nachwachsen kann. Und wir haben ja diese drei Phasen unseres Haarfollikels. Und damit sich von unten dieses neue Haar besonders schön nachbilden kann, bedarf es Biotin. Bei meinen Haarausfallfrauen ist es so, da geht es auch darum, dass wir erstmal den Haarausfall stoppen, indem wir den Mangel beheben. Und dann machen wir auch eine knackige Biotinkur. Und dann sehen die Frauen schön, wie bei Mackie kommen dann die ganzen kleinen Härchen nach. Die freuen sich dann immer.
Sehr gut, sehr gut. Damit haben wir jetzt schon vier Produkte. Hast du noch ein fünftes oder? Du hast immer die B-Vitamine genannt.
Ich weiß ja nicht. Das ist, das Biotin ist ja Vitamin B7 oder Vitamin H auch genannt. Das, was ich ganz entscheidend finde, ist Folsäure. Folsäure B9. Ist für den Energiestoffwechsel unabdingbar und das brauchen wir, damit unser Organismus anständig arbeiten kann. Was aber wirklich wichtig ist, unabhängig davon, ob ich hervorragend supplementiere und auch zur richtigen Zeit und dass ich nicht irgendwas dazu einnehme, zum Beispiel wenn ich Eisen einnehme, darf ich es nicht mit Tee trinken, weil Tee die Aufnahme vom Eisen wieder runterreguliert. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch immer wieder in den Modus gehen, wo unser Organismus das verarbeiten kann. Und das ist das Problem mit dem Stress. Wenn ich nonstop in der Sympathikotonie, im Flucht-, Kampf- und Aktivitätsmodus unterwegs bin, dann ist mein Organismus auch unterwegs. Dann durchbluten wir unsere große Muskulatur, wir stellen die Großhirnrinde weit, wir fokussieren unsere Pupillen, wir sind auf Reaktion ausgelegt. Wenn ich aber parasympathisch bin, im Entspannungs-, im Regulationsmodus, dann macht mein Körper ja alles andere. Dann klärt er Rezeptoren, dann repariert er Membran, dann macht er antientzündliche Prozesse und dann macht auch die Haare schön. Also einfach mal atmen.
Einfach mal atmen. Ich habe dir ja mal den Haarwurzelkomplex hier von Sunday mitgebracht. Da sind auf jeden Fall noch einiges mehr drin. Aber ich glaube, wir wollen jetzt nicht auf jedes Detail hier eingehen, sondern mich würde viel mehr in diesem Zusammenhang interessieren, wie denn die Diagnostik eigentlich bei dir dann läuft. Das heißt also, machst du dann eine Blutuntersuchung?
Definitiv. Also ich fange immer erstmal an mit einer einstündigen Anamnese, dass man Zeit hat, sich erstmal kennenzulernen. Braucht ja auch erstmal Raum, dass man das Bedürfnis hat, über essentielle Dinge zu sprechen. Und dann kommt irgendwann das Thema Haarausfall auch aufs Tableau. Und dann gucke ich mir erstmal die Kopfhaut an, also die körperliche Untersuchung gehört dazu, dass man sich anschaut, habe ich eine entzündete Kopfhaut, ist sie schorfig, sind da kleine Erhabenheiten, gibt es Narben, wie fällt das Haar denn eigentlich aus, habe ich die klassischen Prädilektionsstellen, ja oder nein, was passiert, wenn ich vorsichtig an der Haarwurzel zupfe, weil eigentlich sollte Haar so fest dran sein, dass man auch ordentlich dran zupfen kann. Und dann bespreche ich mit den Patienten, dass wir uns das Blut anschauen, dass wir die Vitamine, die Aminosäuren, die Mineralstoffe messen und schauen, wo sind denn Mangelzustände. Und ich schaue mir auch immer das Mikrobiom an, das heißt den Darm, ist der Darm gesund, kann er entsprechend überhaupt resorbieren und reagieren, weil ein häufiger Faktor für den Haarausfall sind auch Entzündungsprozesse im Körper, gerade die Silent Inflammation, die frisst auch wieder Mikronährstoffe und dass man dann den Körper nicht nur auffüllt, was aufzufüllen ist, sondern auch in den Prozess der Selbstheilung begleitet, weil das kann er ganz gut.
Klingt ausgezeichnet. Du hast im Vorgespräch mal auch mal was vom Haarzyklus erwähnt. Mhm. Könntest du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer dann mal erklären, was der Haarzyklus ist, also was diese verschiedenen Phasen sind, was passiert eigentlich?
Also die Dermatologen unterscheiden in drei Phasen. Das erste ist die Wachstumsphase, die geht, wenn es gut läuft, bis zu 6 Jahre lang.
Dann ein Haar wächst 6 Jahre lang?
Ja, kann bis zu 6 Jahre lang wachsen.
Okay.
Und wenn man sich so manche Menschen anguckt mit der Länge, muss ja auch schon.
Ich habe neulich Aubrey de Grey im Interview gehabt. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie der aussieht, aber der lässt auf jeden Fall 6 Jahre wachsen.
Der kann das, genau. Dann haben wir die Übergangsphase, die ist circa nur 4 Wochen. Und dann beginnt im Endeffekt die Ruhe- und Ausfallphase des Haars. Die geht nochmal so um die 3 Monate.
Das heißt aber, wir reden immer noch über ein Haar und nicht die Haarwurzel, nehme ich an.
Na doch, das ist die Haarwurzel, das Haar selber hängt ja an der Haarwurzel mit dran.
Ja.
Also das Haar kann bis zu 6 Jahre wachsen, dann gibt es einen kurzen Stillstand und dann kommt von unten aus der Haarwurzel ein neues Haar raus.
Ah, sehr
gut. Das schiebt dann das alte Haar im Endeffekt raus. Es ist ja auch physiologisch, dass uns am Tag bis zu 100 Haare ausgehen. Das ist unser körpereigener, gewollter Fellwechsel.
Mhm. Ganz lustig, das hat mir der Tim Golücke, mit dem ich schon mal in einem Podcast über das Thema Haarausfall gesprochen hatte, der hat mir dann erzählt, dass dann tatsächlich die PatientInnen dann zu ihm kommen und dann die Haare mitbringen, die sie so gefunden haben. Und dann muss er eben halt auf Basis der Haare dann sagen, ob das noch normal ist oder nicht.
Ja, das ist natürlich, wenn man lange Haare hat, ist das ja auch schnell eindrücklich. Ne? Also wenn man dann da mal so kräftig durchkämmt und dann so eine Handvoll Haare hat, kann einem schon mal ein bisschen Angst machen. Bei kurzen Haaren fällt es oft nicht so auf.
Fällt es gar nicht auf. Ich habe so ein Duschsieb, daran fällt es dann bei mir nur auf, dass es dann ab und zu sehe ich dann, dass sich da Haare gesammelt haben. Also von daher sehe ich, dass auch ich Haarausfall habe, was man ja zweifelsohne auch ein bisschen sehen kann. Aber gut, jetzt kommen wir doch mal zu den weiteren Maßnahmen, weil ich erinnere mich noch so die Chefärztin bei uns am Landshof, die hat mir mal irgendwann angefangen, in den Kopf reinzuspritzen, beziehungsweise sie hat mir vorher dann Blutplasma abgenommen und das zentrifugiert und dann wieder reingespritzt. Mhm. So, also das nennt sich PRP, wenn ich das noch richtig erinnere.
Ja.
Was ist das denn?
Da geht man her und nimmt vom Patienten selber Blut ab. Das wird abzentrifugiert, dass man das reine Blutplasma hat. Und das kann man mit so Mikronadeln in die Kopfhaut injizieren. Wir wissen, dass in der Naturheilkunde machen wir das recht häufig, auch Eigenbluttherapie, wobei PRP mache ich selber nicht. Das soll ein Dermatologe machen. Da hat man tatsächlich einfach den Vorteil, da sind Wachstumsfaktoren drin und das sorgt dafür, dass anti-entzündliche Prozesse in der Kopfhaut in Gang gebracht werden und auch das stärkt wieder die Kopfhaut und die Durchblutung und das stärkt die Haarwurzel.
Mhm. Okay, und weißt du, wie oft man sowas machen muss?
Ah, ich glaube, die Dermatologen machen das so 5-6 Mal.
In welchem Abstand?
Ich glaube, 4 bis 8 Wochen,
okay.
Bis man dann sieht, dass das Haarwachstum wieder ordentlich in die Puschen kommt. Ich habe einige Patienten, die das gemacht haben und das hat auch ganz gut funktioniert. Wichtig ist halt, dass man es beim Fachmann macht, weil es muss wirklich alles schön steril ablaufen. Man muss schon wissen, was man da tut.
Das weiß ich auf jeden Fall, aber sie hat es nur 2-mal gemacht. Wahrscheinlich aber lag es an mir, dass ich die anderen Male vielleicht nicht eingefordert habe. Nein, das ist halt einfach so, man muss ja auch da sein, man muss Zeit dafür haben, die Ärzte muss Zeit dafür haben. Also ich glaube, das, ja. Muss man einfach besser planen.
Nötig.
Doch, ein bisschen schon. Wir sind die ganze Zeit bei diesem ganzen Thema Kopfhautdurchblutung. Und da gibt es ja auch, du hast es schon mal gesagt, mit dem Rosmarinöl, gibt aber auch so andere Kräuterextrakte. Mhm. Ich will jetzt mal so sagen, da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, schadet nicht. Und meinen damit, bringt aber auch nichts. Wie ist dein Blickwinkel darauf?
Naja, also in der Naturheilkunde, ich glaube, dass die ganzen Phytopharmaka, also alles, was pflanzlich ist, oft unterschätzt werden in ihrer
Total.
Wirkung.
Total, also ich sehe das auch so. Also ich will ja nur die Kritiker, die jetzt hier vom...
Und es gibt also wirklich inzwischen auch wirklich großartige Studien, die zeigen, dass pflanzliche Präparate durchaus ihren Stellenwert in der Medizin haben dürfen. Bei dem Rosmarin-Haarwasser ist man tatsächlich hergegangen und hat mal eine kleine Studie gemacht und es mit dem Minoxidil verglichen. Das ist ja gerade dieses Medikament, was auch dafür sorgen soll, dass das Haarwachstum schön kräftig angeregt wird. Und das hat nicht schlechter abgeschnitten. Und ich finde es generell ganz gut, weil das Rosmarin-Haarwasser, es gibt auch so Kombinationen mit dem Mauerpfeffer zusammen, das hat im Großen und Ganzen einen sehr positiven Effekt, ohne dass es nennenswerte Nebenwirkungen hat. Und ich bin generell ein Fan von Dingen, die vor allem keine Nebenwirkungen haben.
Total.
Als Mediziner bin ich immer der Fan, wir haben den Spruch, nihil nocere, nicht zum Schaden. Und wenn wir das alle so mal als Leitmaxime nehmen, hat der Patient auf jeden Fall...
Wie ist der Leitsatz?
Nihil nocere, nicht zum Schaden.
Nicht zum Schaden. Okay.
Ja, also das und gerade das Rosmarin-Haarwasser, ich kenne einige meiner Patienten, die das sehr erfolgreich eingesetzt haben, wenn man das direkt morgens nach dem Duschen auf die Kopfhaut einmassiert. Es fördert die Durchblutung und wie gesagt, der Körper macht ja sehr viel selber, wenn man ihn denn lässt.
Sehr gut, sehr gut. Wenn wir schon bei den Heilpflanzen sind, gibt es denn auch Heilpflanzen, die du kennst, die man einnehmen kann, die auch eine Wirkung auf die Haare haben?
Ja, also gerade hier bei dem schönen Produkt, das du mir hingestellt hast, da ist ja zum Beispiel Spirulina drin, das Meeresalge, die sorgt für die Entgiftung. Wir wissen, dass auch Schwermetallbelastungen dafür sorgen, dass unser Haar anfängt auszufallen. Wenn ich an Schwermetalle denke, denke ich vor allem an Quecksilber. Wir haben sehr viel Quecksilber inzwischen in unserem Seefisch drin. Wir sind eine sehr, sehr gerne Sushi-essende Gesellschaft geworden. Und Seefisch ist natürlich theoretisch was sehr Gesundes. Aber wie gesagt, das ist sehr viel Quecksilber mit drin. Und wenn man alleine Spirulina zu sich nimmt, hilft man dem Körper beim Entgiften. All diese Substanzen helfen. Hier ist auch noch wunderbar Ginseng drin. Ginseng fördert wieder die Durchblutung. Also es gibt viele pflanzliche Substanzen. Aber auch Aminosäuren sind wichtig. Alle schwefelhaltigen Aminosäuren sind wichtig fürs Haarwachstum. Und auch da kann man sich immer wieder mal ein bisschen versorgen.
Ausgezeichnet. Dann kommen wir doch mal zu, ich glaube, wir müssen die Marke nicht mehr nennen, aber in dem Augenblick, wenn man jetzt an Haarwachstum, Männer-Shampoo denkt, dann kommt einem sehr schnell eine Marke in den Kopf und die arbeitet immer sehr viel mit Koffein. Mhm. So, wie ist denn da dein Blickwinkel drauf?
Also zu Koffein gibt es auch einige Studien, dass das tatsächlich auf der Kopfhaut einen Effekt haben kann, dass es dafür sorgt, dass die Haarwurzel gestärkt wird. Und je stärker die Haarwurzel, desto besser das Haarwachstum. Koffein wird ja immer so ein bisschen zwielichtig. Topisch finde ich es ganz unproblematisch. Systemisch kommt es drauf an, wen man fragt. Es gibt in den USA eine große Studie für Demenz, die auch festgestellt haben, dass das Koffein aus dem Kaffee in der richtigen Dosis auch einen präventionsmedizinischen Nutzen hat.
Tatsächlich.
Also es kommt immer auf die Frage an, die wir stellen.
Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wenn wir jetzt aber mal sagen, okay, wir geben auf und schaffen es nicht mehr ohne Operation, fahren in die Türkei, lassen da das eben halt rein transplantieren. Was ich mich da immer frage, sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Frage, die sich in Nummer eins überhaupt stellt, was hat sich die Evolution eigentlich dabei gedacht, dass sie uns die Haare da oben, gerade bei Männern, dann nimmt und an den Seiten bleibt? Das ist für mich tatsächlich etwas, aber gut, die Frage auf die Evolution kannst du nicht beantworten. Aber was ich mich aber dann ernsthaft frage, ist, wenn ich jetzt anfange, meine Haare jetzt aus dem Haarkranz sozusagen, also über den Ohren, Hinterkopf rauszunehmen und oben dann entweder, je nachdem, was ich auffüllen will, in die Tonsur oder in die Geheimratsecken auffülle, dann denke ich mir so, naja, aber wo weiß ich denn, was bleibt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, also Geheimratsecken finde ich bei mir noch grundsätzlich okay, aber nehmen wir mal an, ich hätte sehr ausgeprägte Geheimratsecken und ich würde die auffüllen. So, und dann fällt mir der Rest aus. Ich meine, wie bescheuert sieht das denn aus?
Also wenn du bei der Evolutionsfrage bist, dann frage ich mich, warum kriegen dann Männer eigentlich so viele Haare in den Ohren und in der Nase?
Mir hat mal jemand gesagt, die Anzahl der Haare bleibt gleich, sie verteilen sich nur.
Ja, anders. Sie rutscht runter auf den Rücken und so und auf die Zehen. Wahrscheinlich geht es darum, dass man dann den weisen Mann als erstes erkennt, schon auf die Distanz. Erfreulicherweise ist es so, dass die Haare, wenn ich die hinten aus dem Haarkranz, also die Haare am Haarkranz sind nicht so sensibel auf das Dihydrotestosteron wie die Haare an den oberen Stellen, sodass man davon ausgehen kann, dass die Haare dann nicht ausfallen. Also es wird eine Haarwurzel transplantiert, die nicht so hormonsensibel ist.
Das habe ich verstanden. Aber der Rest, ich transplantiere ja nicht alles.
Ja, man versucht ja, nein, um Gottes Willen. Sieht wahrscheinlich auch komisch aus. Man muss Einzelhaare nehmen. Also das, was ich jetzt gesehen habe, auch wieder bei einigen Patienten ist, die nehmen teilweise Brustbehaarung und hinten aus dem Haarkranz, also die nehmen von überall Haare und auch Barthaare, was man natürlich immer in Betracht ziehen muss. Auch wenn ich es gut finde, dass es Möglichkeiten gibt, Menschen da den Leidensdruck zu nehmen. Das mit der Narbenbildung wissen wir nie, wie das bei einem Menschen aussehen kann. Das heißt, da, wo du die Entnahmestelle hast und da, wo du transplantierst, kann es zur Narbenbildung kommen. Und es kann natürlich auch entzündlich ablaufen, wenn es zu Verunreinigung kommt. Das darf man alles nicht unterschätzen. Man nimmt aber nur eigenes Haar. Das ist dann auch schon wieder einfacher für das Immunsystem. Die Tatsache, dass es in der Türkei günstiger ist, ist ja oft das Argument, dass die Herren darüber fliegen. Die machen das auch inzwischen sehr, sehr gut und natürlich auch auf höchstem Standard, ist nur bezüglich der Haftung. Da haben wir natürlich in Deutschland eigentlich eine ganz gute Rückversicherung, wenn es denn mal schief geht.
Mhm. Ich verstehe. Ja, ich habe mal tatsächlich die Sophie Schung, ich weiß nicht, ob du die kennst, die habe ich mal interviewt, die macht tatsächlich ausschließlich eben halt solche, wie soll ich sagen, Leute, die nach medizinischen Lösungen suchen, wo sie die besten Lösungen dann eben halt in der Welt findet und das nicht nur preisgetrieben, sondern eben halt auch wirklich die besten. Mhm. Und sie sagt eben halt guten Gewissens, dass es zumindest die erfahrensten Menschen da in der Türkei sind. Das heißt also, sie würde jetzt sozusagen alle ihre Freunde, auch jetzt mal losgelöst vom Business, würde sie immer in die Türkei schicken. Aber wie gesagt, das ist auch nur ein Quote, was ich jetzt aus einem anderen Interview rausgezogen habe, dass sie einfach sagt, dadurch, dass diese Routine viel höher da ist und dass es eben halt auch darum geht, weswegen sie zum Beispiel auch keinen Computer empfiehlt. Also man kann das ja mittlerweile wirklich so alles über Computer machen. Und sie sagt, ja, aber das, was die Computer, die können sehr genau ein Haar rausnehmen und woanders wieder reinsetzen. Das, was die aber nicht können, ist die Richtung festlegen oder zumindest dann zu berücksichtigen. Das heißt also, du musst ja dann eben eine gewisse Verwirbelung dann irgendwie auch so da haben. Und sie sagt eben halt, das können die Computer, zumindest nach ihrer Aussage, die ist aber jetzt auch 3 Jahre her, noch nicht so gut.
Ja, Ästhetik ist ja auch was, dann braucht man auch ein bisschen Gefühl für.
Ein bisschen,
ne?
Gefühl und ein bisschen Auge für. Und das kann wohl der Computer noch nicht so.
Also die Patienten, die ich jetzt hatte, waren auch durchweg in der Türkei. Man muss natürlich auch wissen, das ist ein ziemlicher Leidensweg, auf den man sich da begibt. Ne? Also es muss erst alles ganz kurz geschoren werden und das hat eine sehr lange Heilungsphase. Mhm. Also da muss man schon wissen, dass man als Mann auch einige Monate markiert ist.
Ja.
Und man darf keine Mütze draufsetzen.
Ja. Also
ist muss nicht
man dann
so
auch wissen.
Ohne. Man muss wissen, was man tut.
Also Augen auf bei der Haartransplantation, weil.
Ich glaube, Augen auf bei jedem kosmetischen Eingriff, den man da macht. Weil wir nicht wissen, wie wir altern und wie wir uns verändern und wir fuschen ein bisschen in Gottes Handwerk.
Das ist wohl wahr. Kommen wir dann doch mal vielleicht zu der psychologischen Komponente. Hast du das Gefühl, dass es wirklich Menschen gibt, die da auch eine, ich sag mal, auf der einen Seite die Psychologie eine Ursache ist, auf der anderen Seite sie vielleicht aber auch da eine Unterstützung brauchen für das mentale Wohlbefinden?
Ja, das brauchen wir alle. Und ich glaube, das brauchen wir auch fast für jedes Thema. Ja, also diese eigene, also die herauszufinden, was eigentlich die eigenen Stressoren sind und auch die eigenen Antreiber, dass man eher mit sich ins Reine kommt und Zufriedenheit und inneren Frieden herstellen kann, da brauchen wir, glaube ich, inzwischen alle Unterstützung. Wir sind zu schnell geworden, wir sind zu competitive mit einfach viel zu viel und das stresst, glaube ich, ungemein. Wir können in keinem Zweig der Medizin die Psyche ausschließen. Die sitzt immer mit am Tisch und die muss auch mit berücksichtigt werden. Ich würde sie aber auch nie als Alleinauslöser für irgendwas in den Raum stellen. Es geht der Körper nicht ohne die Psyche und die Psyche nicht ohne den Körper. Und als Arzt muss man herausfinden, was in dem Augenblick dominanter ist, aber Unterstützung braucht der Patient auf beiden Kanälen.
Wenn du einem Freund oder einer Freundin nur einen Rat geben dürftest, der unter Haarausfall leidet, welcher Rat wäre das?
Bei einer Freundin immer das Eisen. Also ich würde immer bei Frauen nach dem Eisenhaushalt gucken. Und ich würde immer mit denen über Mikronährstoffe sprechen, was man als allererstes machen kann. Und dass egal was, dass es eine Lösung gibt. Und wenn es die Lösung ist, die eigene Einstellung zu sich selber.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Einen Link zu deiner Praxis findet ihr in den Shownotes. Und danke, dass du da warst.
Danke.
Wenn du nur einen Mikronährstoff nehmen dürftest, welcher wäre das denn?
Q10. Leider geil. Q10 ist für den Energiestoffwechsel, es ist kardioprotektiv, es sorgt dafür, dass unsere Mitochondrien, Zellorganellen auf einem ganz anderen Niveau arbeiten können. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auf Hochtouren laufe, würde ich immer guten Sprit nehmen. Und Q10 gehört einfach da für mich dazu.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.